Was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu? Thema heute in einem ersten Teil in der Katechismus-Sendung mit Pater Alanus Kordel, Dominikanerpater aus dem Kloster St. Paulus in Berlin. Wir sind wieder bei ihm zu Gast, freuen uns darüber. Grüß Gott, Pater Alanus.
Grüß Gott.
Was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu? Im Katechismus bzw. im Kompendium des Katechismus lesen wir dazu: An Weihnachten offenbart sich die Herrlichkeit des Himmels in der Schwäche eines Kindes. Die Beschneidung Jesu ist Zeichen seiner Zugehörigkeit zum jüdischen Volk und Vorzeichen unserer Taufe. Bei der Epiphanie wird der König und Messias Israels allen Völkern geoffenbart. Bei seiner Darstellung im Tempel kommt es in Simeon und Anna zur Begegnung der ganzen Erwartung Israels mit seinem Erlöser. Die Flucht nach Ägypten und die Ermordung der unschuldigen Kinder künden an, dass das ganze Leben Christi unter dem Zeichen der Verfolgung stehen wird. Seine Rückkehr erinnert an den Auszug aus Ägypten und stellt Jesus als den neuen Mose dar. Er ist der wahre und endgültige Befreier. Pater Alanus, wir freuen uns auf Ihre Gedanken dazu.
Es war einmal, mit diesen Worten beginnen die meisten Märchen. Es war einmal ist keine Zeitbestimmung, sondern weist in eine unbestimmte, nicht genauer fassbare Vergangenheit, als Feen und Wunderwesen die Erde bevölkerten, Tiere angeblich sprechen konnten und allerlei fantastische Dinge geschahen. Märchen enthalten wertvolle Einsichten. Im fantasievollen Kleide lehren sie uns schon in Kindertagen psychologische und moralische Wahrheiten. Doch die Märchengestalten, auch die menschlichen, mögen sie noch so realistisch vorgestellt werden wie Rotkäppchen, das tapfere Schneiderlein oder der Hans im Glück, waren nicht wirkliche Menschen, die irgendwann einmal leibhaftig existiert haben, sondern sie sind gleichsam Chiffren, an denen allgemein Menschliches unter verschiedenen Aspekten illustriert wird. Wenn Kinder mit leuchtenden Augen und zappelndem Herzen unter dem Christbaum stehen, muss man mit ihnen gewiss in der Sprache der Kinder reden. Darum werden Krippenspiele gewöhnlich fantasiereich ausgestaltet, Evangelium und Märchenhaftes miteinander vermengt. Anderen ist der Sinn der Weihnachtsfeier ganz abhanden gekommen. Sie haben über Geschenken und Folklore das Christkind vergessen. Aufklärung und rationalistische Bibelkritik haben es ihrerseits unternommen, die Erzählungen von Jesu Kindheit, wie sie Matthäus und Lukas bieten, insgesamt in das Reich des Mythologischen zu verweisen. Christbaum feiern ohne Christkind glauben sind Schalen ohne Kern. So sagte einmal ein früherer Erzbischof von München-Freising, Kardinal Michael von Faulhaber, der auch ein gelehrter Bibelkenner war. Weihnachten ist ein Fest nicht allein für Kinder, sondern auch für Erwachsene und braucht den rationalen Charakterzug des Christentums nicht zu verleugnen. Die Grundlage dafür finden wir in der Heiligen Schrift, besonders im ersten und dritten der Evangelien. Die Botschaft vom neugeborenen Sohne der Jungfrau ist nicht ein Märchen aus tausend und einer Nacht. Es geht den beiden Evangelisten nicht darum, wie manche meinen, theologische Aussagen, die durchaus vorhanden sind, in das Gewand von Fabeln zu kleiden, um sie so dem Leser nahe zu bringen. Die Absicht ihrer Berichterstattung liegt vielmehr darin, die außerordentlichen Geschehnisse um die Geburt Christi so zuverlässig, wie es ihnen auf der Grundlage mündlicher Überlieferungen Jahrzehnte später möglich war, nachzuzeichnen und sie dann theologisch zu deuten. Davids Sohnschaft und Gottes Sohnschaft Jesu sind ihnen die Schlüssel hierzu, welche der Glaube bereitstellt. In ihm enthüllt sich der Sinn jener geheimnisvollen Ereignisse, die aber keine Fantasiegebilde sind, sondern historische Tatsachen, die sich an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zugetragen haben. Recht deutlich wird dies am Werke des heiligen Lukas. Er ist der Gelehrte unter den schriftlichen Zeugen des Herrn, und wie ein Historiker bemüht er sich, Klarheit über Ort und Jahr der Ereignisse zu gewinnen. Im dritten Kapitel seines Evangeliums macht er nicht weniger als dreierlei Angaben, um den Ursprung des Christentums zeitlich festzulegen und in seiner geschichtlichen Umwelt einzuordnen. Im 15. Jahre der Regierung des Kaisers Tiberius, auf diese Weise ist der Zeitpunkt in der Weltgeschichte bestimmt, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene. Damit ist die Zeit in der Geschichte Palästinas und seiner Nachbargebiete festgestellt. Unter dem hohen Priester Annas und Kaiphas, damit ist das Geschehen im Rahmen der jüdischen Geschichte zeitlich fixiert. Die Antike kannte unsere Art der Zeitrechnung nicht. Sie gebrauchte keine Jahreszahlen, sondern man schrieb gewöhnlich, als diese oder jene Konsuln, Kaiser, Statthalter, Fürsten oder Oberpriester waren, was in unseren Ohren klingt wie der Anfang eines orientalischen Märchens von Königen und ihren Wesiren, ist in Wirklichkeit das ganze Gegenteil, nämlich eine möglichst genaue Datierung, auch wenn sie modernen Ansprüchen nicht völlig genügt. Das Kaiserjahr ist die präziseste Angabe. Tiberius folgte Augustus nach dessen Tod am 19. August im Jahre 14 unserer Zeitrechnung als Kaiser nach. Wir kommen daher, je nachdem wir das Regierungsjahr berechnen, nach römischem Stil auf die Zeitspanne vom 19. August 28 bis zum 18. August 29, nach syrischem Brauch auf die Zeit zwischen dem 1. Oktober 27 bis zum 30. September 28. Der sogenannte lukanische Synchronismus ist die ausführlichste Datierung im gesamten Neuen Testament. Sie betrifft das Auftreten Johannes des Täufers, des Vorläufers, und somit auch den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, das nicht lange danach einsetzte. Wenn Lukas in einem Buch, das darauf angelegt war, Christen in dem, was sie in der mündlichen Überlieferung gelernt hatten, zu befestigen, die historische Jahreszahl für den Anfang des Reiches Gottes so gründlich ermittelt, will er damit zum Ausdruck bringen, dass die Ankunft Christi ein wirkliches Ereignis, ein geschichtliches Faktum war, ebenso real wie die Schlachten Alexanders des Großen, die Diktatur des Julius Caesar oder unsere eigene Geburt. Jesus von Nazareth ist keine nicht näher fassbare Person aus ferner Vorzeit, nicht Chiffre menschlicher Sehnsüchte, sondern ein wirklicher Mensch, geboren von Maria, gesetzlicher, nicht leiblicher Sohn Josefs, öffentlich aufgetreten ab jenem bestimmten Jahre der weltgeschichtlichen und jüdisch-biblischen Zeitrechnung. Schwieriger ist die Datierung der Geburt Jesu. Im Anschluss an die Taufe Christi im Jordan heißt es bei Lukas, und Jesus war, als er begann, ungefähr 30 Jahre. Rechnen wir zurück, dann kommen wir auf das Jahr 2 oder 1 vor Christus. Nun stimmen aber Matthäus und Lukas darin überein, dass Jesus zur Zeit König Herodes des Großen, des Vaters der besagten 4 Fürsten Herodes, Antipas und Philippus geboren wurde. Er ist jedoch schon im Frühling des Jahres 4 vor Christus in Jericho verstorben. Das bedeutet erstens, dass unsere Zeitrechnung, die von der Geburt Jesu ausgeht, ungenau ist. Und zweitens, dass bei der Altersangabe von ungefähr 30 Jahren ein gewisser Spielraum berücksichtigt werden muss. Das Lukas-Evangelium enthält indes in seinem 2. Kapitel einen Hinweis, der es vielleicht erlaubt, den Zeitraum der Geburt enger einzugrenzen. Er bildet den Anfang des Evangeliums der Mitternachtsmesse an Weihnachten, wo es heißt, es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging von Kaiser Augustus, dass aufgezeichnet werde der ganze Erdkreis. Diese war die erste Aufzeichnung und sie fand statt, als Quirinius über Syrien gebot. Publius Sulpicius Quirinius war seit 6 nach Christus Legat der Provinz Syrien. Zu dieser Zeit gab es keinen vom Kaiser für das ganze Reich verordneten Zensus, sondern nur den alle 14 Jahre stattfindenden Provinzzensus. 3 große von Augustus befohlene Volkszählungen sind bekannt in den Jahren 28 und 8 vor Christus und dann wieder im Jahre 14 nach Christus. Bei diesen Steuerschätzungen ging es um die Erfassung der Inhaber des römischen Bürgerrechtes, also nicht aller Bewohner des Reiches. Josef und Maria waren darum gar nicht davon betroffen. Man hat diese Angabe des Evangelisten deshalb heftig diskutiert und vielfach als irrig zurückgewiesen. Anders verhielt es sich mit dem Provinzzensus, der in Syrien anschließend Palästinas alle 14 Jahre die männliche Bevölkerung ab dem 14., die weibliche ab dem 12. Lebensjahre, beide bis zum 65. Jahr, erfasste. Im Jahr 8 vor Christus fiel der Zensus des Augustus für das Gesamtreich mit dem syrischen Provinzzensus zusammen. Herodes der Große war noch eifriger als die Römer darauf bedacht, die Bevölkerung seines Vassallenstaates steuerlich zu erfassen. Er führte alle 6 Jahre eine Schätzung durch. Der Zensus, den Lukas meint, muss also derjenige gewesen sein, als alle 3 Steuerschätzungen zusammenfielen. Sie werden sich einige Zeit, ein Jahr oder etwas länger hingezogen haben, bis ein umfassendes Ergebnis vorlag. Die Volkszählungen in den Provinzen waren natürlich keine Eigenmächtigkeiten der örtlichen Behörden, sondern waren vom Kaiser angeordnet, wie der römische Historiker Tacitus bestätigt. Zu Beginn des Zensus war Gaius Sentius Saturninus syrischer Legat. Ihm folgte 6 vor Christus jener Publius Quinctilius Varus, der 15 Jahre später mit seinen Legionen in den Wäldern Germaniens untergehen sollte. Der christliche Jurist Tertullian schreibt denn auch, zu Anfang des dritten Jahrhunderts der Zensus sei unter Sentius Saturninus durchgeführt worden. Wie kommt Lukas dann auf Quirinius? Durch Verwechslung, wie häufig angenommen wird. Es muss nicht sein. Sulpicius Quirinius, aus bescheidenen Verhältnissen stammend, hatte den Kaiser Augustus durch seine militärischen Erfolge beeindruckt, zuerst in Nordafrika. In den Jahren 12 bis 7 vor Christus, Legat Galatiens im Zentrum der heutigen Türkei, bekämpfte und besiegte er das Bergvolk der Homonadenser, welches der Provinz seit längerem zusetzte. Hierzu benötigte er die Verfügung über die drei in Syrien stationierten Legionen, die als einzige im östlichen Teile des Reiches zu diesem Zeitpunkt sonst nicht gebunden waren. Als Oberbefehlshaber über die Legionen kann er als Vorgesetzter des Legaten Sentius Saturninus gelten. Lukas hat wohl daher den Zensus ab dem Jahre 8 vor Christus als den ersten unter Quirinius bezeichnet, um ihn vom späteren abzusetzen, als dieser ab dem Jahre 6 nach Christus selbst kaiserlicher Legat Syriens war. Für Josef und Maria war der Zensus Anlass zu einer Reise von ihrem Wohnort Nazareth in Galiläa ins Judäische Bethlehem. Warum gingen sie nicht ins nächstgelegene Steuerbüro? Bethlehem war damals kein bedeutender Ort, aber es war die Stadt, aus der König David kam. Lukas gibt als Grund an, ein jeder sei, sich aufzeichnen zu lassen, in seine Stadt gegangen. Weil Josef aus dem Haus und Geschlechte Davids war, sei das für ihn Bethlehem gewesen. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass Josef und Maria Grundbesitz in der Umgebung von Bethlehem hatten, den sie selber nicht bewirtschafteten, für den sie aber steuerpflichtig waren. Die Steuerveranlagung konnte von der Abfassung der Urkunde bis zur Bestätigung durch den zuständigen Beamten ein paar Tage in Anspruch nehmen. In diese Zeit fällt die Geburt Jesu. Beim Zensus kamen viele Landbewohner in die Stadt, so dass die Unterkünfte in dem kleinen Bethlehem bald überfüllt waren. Es lag daher nahe, dass die Ankömmlinge aus dem fernen Nazareth keinen Platz mehr fanden. Man hat seit Jahrhunderten geglaubt, aus dieser Bemerkung des Evangelisten ein Bedauern herauszuhören. Aber wäre das Getümmel in einer solchen Unterkunft wirklich der geeignete Ort für eine Entbindung gewesen? Das bedeutsame Ereignis der Geburt des Heilandes wird von Lukas unglaublich schlicht erzählt, ohne ausmalendes Wort, völlig konzentriert auf die Hauptsache. Es geschah aber, während sie dort waren, erfüllten sich die Tage, dass sie, Maria, gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn und legte ihn in eine Krippe. Der Neutestamentler Heinz Schürmann bemerkt hierzu, von der Geburt berühmter Männer erzählten sich nicht nur die Juden gern kurioser. Er verweist auf Moses im Binsenkörbchen. Das neugeborene Kind im Futtertrog, das ist ein Kuriosum. In Palästina ist die Krippe niemals ein auf Füße gestellter hölzerner Kasten. Man kann sie sich als Wandnische oder Futtermulde vorstellen oder als loses bzw. an der Wand befestigtes Gerät in der Art einer großen Schüssel. Nicht eigentlich die Armut und Ausgestoßenheit des Kindes will das Krippenmotiv herausstellen. Josef gehörte als Bauschreiner wohl zum nicht ganz unbemittelten Mittelstand. Wo aber befand sich diese Krippe? Der Evangelist macht dazu keine Angabe. Aus ihrem Vorhandensein hat man auf einen Stall geschlossen. Die Lokaltradition, die sich bis ins 2. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, bezeichnet als Ort der Geburt Jesu die Grotte, über der sich heute die Basilika erhebt. Höhlen dienten in der Tat in der Umgebung Bethlehems nicht selten als Stallungen. Wozu berichtet der Evangelist diese Einzelheiten? Warum fügt er das Geschehen, so gut wie es ihm möglich ist, in die Geschichte des Römischen Reiches und Palästinas ein? Manche Menschen meinen, es hätte nicht so viel zu bedeuten, ob Jesus ganz oder teilweise ein Mythos sei, ob der Christus des Glaubens einer historischen Persönlichkeit entspreche. Wenn wir nur seine Erscheinung auf uns wirken ließen, kämen wir durch dieses Ideal Gott näher und würden zu besseren Menschen. Dieser Standpunkt entfernt sich jedoch ziemlich weit vom christlichen Glauben. Er verflüchtigt Jesu wahre Menschheit. Es ist für einen Menschen nicht gleichgültig, ob er wirklich existiert und wann und wo er gelebt hat. Ein Leben kann nicht in der Welt der Religion wahr, in der Geschichte und Realität eine zweifelhafte Erfindung sein. Der Realismus der Menschwerdung des Sohnes Gottes steht hier auf dem Spiel und damit letztlich unser aller Heil. Der Kirchenvater Gregor von Nazianz sagt, was von Christus nicht angenommen ist, ist nicht geheilt. Als wahrer Mensch mit einer Lebensgeschichte in zeitlicher Erstreckung und räumlicher Begrenzung hat der Sohn Gottes uns von unserer Sündenschuld erlöst und den Weg zum Leben aufgetan. Darum insistiert der Evangelist so sehr auf den Fakten.
Was lehrt das Evangelium über die Mysterien der Geburt und der Kindheit Jesu? Heute der erste Teil dazu hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir hörten Gedanken, eine Katechese von Pater Alanus Kordel aus dem Dominikanerkloster St. Paulus in Berlin. Morgen gibt es dann den zweiten Teil um dieselbe Uhrzeit an derselben Stelle, wenn wir dann tatsächlich eingetreten sind in die Weihnachtszeit, in das Hochfest der Geburt unseres Herrn und Heilandes. Für heute vielen Dank, Pater Alanus. Dürfen wir Sie zum Abschluss wie immer noch um eine kurze Zusammenfassung des heute Gehörten und natürlich um den Segen bitten.
Erstens, die Kindheitsgeschichte Jesu in den Evangelien nach Matthäus und Lukas ist kein bloßer Mythos mit rein theologischer Aussageabsicht, sondern Frucht der Bemühungen der Evangelisten, die Ereignisse, insoweit sie sie erfahren konnten, auf der Grundlage mündlicher Überlieferungen getreu darzustellen und theologisch zu deuten. Zweitens, Anlass der Reise Josefs und Mariens von Nazareth in Galiläa ins judäische Bethlehem war eine Steuerschätzung, wahrscheinlich um 7 vor Christus. Drittens, dort in der Umgebung der Stadt wird Jesus geboren. Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komm auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Danke, Pater Alanus. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.